Ja, wir haben miteinander angefangen oder sind dran. Gott will sich der Welt offenbaren. Das ist eigentlich das Kernthema, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Das ist sein Ziel. Gott will, dass Menschen ihn erkennen. Und das, seit Pfingsten, ist das eigentlich der Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde ist seine Offenbarungsstätte. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, weltweit, hier im Emmental, der Tempel Gottes, mehr als Menschen, mehr als Gemeinde, und der Geist Gottes in unserer Mitte ist. Also sein Programm, und das haben wir eben auch angeschaut, das hat sich verändert, oder? Vom Volk Israel, seine Offenbarung, wie er sich dort hier offenbart hat, in der Stiftshütte, im Tempel, nachher sein Kommen und nachher in der Gemeinde weltweit, das ist tatsächlich im Programm selber den Veränderungen unterlegen und Erneuerungen ständig, aber die Ordnung, Gott aus Gott bleibt Gott. Sein Wesen, seine Person, sein Maßstab, seine Absicht und das Wort bleibt bestehen. Auch wenn es Veränderungen gibt in den Formen im Laufe auch von der Kirchengeschichte natürlich sowieso, wenn wir hineinschauen, auch von der Reformation und einfach was alles sich verändert hat, nachher mit der Freikirche, die entstanden sind, oder wie die unterschiedlichen Gemeinden sind, ob es jetzt in Afrika oder in Asien ist oder eben hier in Europa. Und das ist auch gut. Wichtig ist einfach, dass wir wissen, dass die Formen selber kein Leben können schaffen. Und das ist wichtig, sondern der Geist Gottes wirkt Leben. Und die Formen selber, die schaffen kein Leben. Aber dort, wo Leben ist, dort, wo Gemeinden sind, dort, wo Gläubige sind, völlig unterschiedlich von ihren Emotionen, von ihrem Herkunft, von dem, wird sich das einfach unterschiedlich entwickeln, die Gemeinden. Und dann haben wir angeschaut, letztes Mal, auf ein Ziel zulaufen kann man nur, wenn man es kennt. Und die Gemeinde muss Ziel haben. Sie muss eine Zielsetzung haben. Sie muss wissen, für was sind wir da und was ist unser Auftrag. Und dann haben wir angeschaut, Gründe, warum eine Gemeinde existiert. Sie in erster Linie nach oben, aber auch nach innen und nach aussen. Nach oben ist die Anbetung, und zwar geht es in der Anbetung nicht auch dort wieder nicht um die Form der Anbetung, sondern ums Herz, um die Herzenshaltung. Das ist mir hier wichtig, noch einmal zu wiederholen, es ist die Herzenshaltung, und die können wir nicht beurteilen und schon gar nicht hoffentlich verurteilen. Je nach Anbetungsstil, oder können wir sagen, das sagt uns eher zu, das ist vielleicht emotioneller oder eher vielleicht einfach sehr, wie soll ich sagen, überlegt und andere würden sagen, trocken. Aber das können wir nicht beurteilen. Die Herzenshaltung ist wichtig. Und, dass wir auch sehen, hey, Anbetung ist nicht einfach nur, ob wir jetzt singen oder ob wir jetzt Gott dergeben in unseren Wort, sondern auch unser Verhalten, wie wir zum Beispiel auch in schwierigen Situationen umgehen und dort hier die Mächte und Gewalten, also wenn wir Epheser 3,10 noch lesen, Gottes Absicht war es, dass die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch seine Gemeinde die ganze Tiefe und Weite seiner Weisheit erkennen. Wir haben immer nur die Welt, die sichtbare Welt, wie nahe Menschen wahr um uns herum, in Sommiswald, in Langnau und so weiter, wie nahe sie uns wahr, sind wir ein Zeugnis. Die Bibel sagt, da ist noch ganz etwas anderes dahinter. Da ist die unsichtbare Welt. Und wenn wir das Buch Hiob lesen, sehen wir, dass die unsichtbare Welt sehr wohl, ganz genau heranschaut, wie gehen Christen, die Menschen, die sagen, wir sind mit Gott verbunden, wie gehen sie mit dem um, Gott dir zu geben, auch in schwierigen Situationen, auch dann, wenn eben nicht der Segen fließt, wie wir uns das vielleicht würden wünschen. Und wenn wir dann doch an Gott festhalten, ihm dergeben, ihn anbeten, mit ihm verbunden bleiben und sie, dann ist das eine Verherrlichung, dann ist das Anbetung. Und natürlich eben nach innen Zurüstung vom Volk Gottes in der Nachfolge, dass wir zugerüstet werden, dass wir wachsen im Glauben und dass das Wachsen im Glauben letztendlich nichts anderes zum Ziel hat, als die Beziehung zu Jesus Christus zu stärken. Jesus Christus als Lebensmittelpunkt, dass wir ihm ähnlicher werden, dass er der Mittelpunkt von unserem Leben, dass wir uns fragen, wie wird er jetzt handeln? Und dass wir mit ihm natürlich und vor allem, also wenn ich sage, Jesus Christus als Lebensmittelpunkt, dann geht es vor allem und in erster Linie darum, dort, wo wir wieder versagen, nicht aufgeben, sondern der Lebensmittelpunkt ist seine Gnade immer wieder neu dürfen erfahren, seine Vergebung. Und sonst ist das einfach Moral, oder? Dann sagen wir, ja, Jesus Christus möchte, dass wir immer geduldig sind, dass wir immer liebevoll sind und dass wir immer vergebungsbereit und dass wir so und so handeln. Und dann merken wir plötzlich, wir fallen wieder. Und dass eben auch wir aus dieser Gnade raus immer wieder leben und in dieser Gnade wachsen, das ist dann auch wieder der Punkt, und staunen über die Liebe und Gnade von Gott. Das Ziel ist Anwendung, dass letztendlich der Glaube, das, was die Bibel sagt, eben, und da geht es wieder, wir sind die, die letztendlich, wir sind das Maul, wir sind die Hände, wir sind die Füße von Jesus Christus, dass er sichtbar wird, dass wir getrieben vom Geist Gottes, von seiner Liebe, in der Verkündigung, in der Diakonie. Das heisst, es hat zwei Ebenen. Das eine ist unser Leben und das sind unsere Worte, oder? Die es letztendlich ausmachen. Und da sind wir eigentlich bei dem Punkt, wo wir heute so einsetzen, Glauben wecken, die Mitteilung vom Wort Gottes, Evangelisation nach aussen. Das ist das Ziel. Ich würde meinen, das ist eines der wichtigsten Ziele überhaupt, die die Gemeinde hat. Nach aussen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet, damit wir emotionale Höhenflüge haben. Das vielleicht auch. Das ist auch richtig. Aber es steht, das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und zwar überall auf der Erde, bis in die entlegensten Winkel von dieser Welt. Frage uns, warum sollen wir missionieren? Warum sollen wir das? Warum sollen wir missionieren? Oder evangelisieren? Ist ja gleich. Okay, weil die Menschen nicht können glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben. Ja.
Das ist der Auftrag. Ich glaube, Jesus hat uns keinen anderen Auftrag, der in der Bibel steht, als missionieren.
Genau. Ja. Und warum? Warum ist das so wichtig?
Dass das Reich Gottes wächst.
Ja, das Reich Gottes wächst. Aha.
Das
nächste Liebe, ja. Also, es stimmt auch, es ist nichts, es ist ja auch so, ja. Weil Gott soll verehrt und verherrlicht werden, ja.
Weil die Menschen, was ist verloren?
Ja, weil die Menschen gehen verloren, ja.
Dass wir
eine Aufgabe haben. Dass wir eine Aufgabe haben, ja, das natürlich auch, ja. Aha. Ja, das ist das, was Ivana gesagt hat. Nun ist es aber doch so. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Es ist eigentlich so eine trockene Logik von Paulus. Nur, wenn man ihn glaubt, wenn man ihm vertraut ist, macht man das nicht. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Einfach und kompakt der Auftrag hier beschrieben. Sie müssen, die Menschen müssen es hören. Die Menschen müssen es hören. Nun, seien wir ehrlich, Gott könnte das ja viel einfacher machen. Er könnte irgendwo Beschallung machen mit von Engeln, die kommen und Wunder tun, oder vom Himmel oben Stimmen, die sie hören, und mit Träumen, was er ja zum Teil auch macht. Abgesehen davon, das macht er ja zum Teil auch. Und dann denkst du, ja, hey, das würde ja ganz anders können möglich sein. Aber Gott hat sich entschieden, das ist einfach das Wunderwerk der Gemeinde, dass Menschen, die zu ihm zum Glauben gekommen sind, den Auftrag haben und auch ausgerüstet sind, wie vorhin gelesen. Und nachher steht doch hier, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Okay. Dann geht es aber dort hier noch weiter. Das wird vielmals nachher nicht mehr gelesen. Aber es heisst dort noch etwas. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft schon geglaubt? Das muss uns bewusst sein. Wir messen unseren Auftrag am Erfolg, am positiven Erfolg. Wie viele Menschen haben es angenommen? Wie viele Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Und die Bibel, das ist immer wieder, wird das klar gemacht, dass dort hier können wir das nicht messen. Wir können nur einfach den Auftrag wahrnehmen. Was daraus wird, ist nicht unsere Verantwortung. Das kann allein Gott machen. Und hier steht, aber nicht alle nehmen das Evangelium an. Das ist einfach eine Tatsache, das wird so sein. Und es wird sogar, an anderer Stelle, es werden wenig sein. Und mit dem umzugehen, ist schwierig manchmal. Also, wir haben angeschaut, warum sollen wir evangelisieren? Jetzt frage ich euch, was ist die besondere Herausforderung beim Missionieren und Evangelisieren heute in unserer Zeit, und ich rede für unsere Region, also für die Schweiz, für das Emmental. Ich rede nicht von China und vom Jemen oder von Nordkorea, sondern für uns. Was sind bei diesem Auftrag die besondere Herausforderungen? Was würdet ihr sagen?
Man kennt den
an. Ja, ja. Okay. Was hat das für eine Auswirkung? Ja.
Menschen verlösen sich viel mehr auf die Wissenschaft.
Ja. Mhm. Sie verlösen sich mehr auf die Wissenschaft in unserer Zeit.
Es geht den Menschen zu gut, sie brauchen gar nichts mehr.
Aha. Das ist eine riesige Herausforderung, ja. Sie brauchen nichts, weil es ihnen so gut geht. Ja.
Es gibt verschiedene Klischee über die Frommen.
Aha, Klischee über die Frommen. Ja.
Ich finde, Menschenfurcht ist eine Herausforderung, weil man will gern akzeptiert sein.
Mhm.
Man weiß im Glauben, ja, man eher verspottet. Also das muss man überwinden.
Mhm. Angst, wie ob sie ablehnend nachher reagieren. Ja,
ja, das sind ja irgendwie die Wahrheit und nicht, das sind nicht nur die Wahrheit. Also, baut auch schon.
Mhm. Ja, dass es Pluralismus, viele Wahrheiten gibt, oder? Und wir sagen, das ist die Wahrheit. Ja.
Mhm. Auch die Leute kann hergetreten, heute mit den Medien und alles, was sie nicht so
eingedeckt
sind mit Informationen,
wie kann man die Leute erreichen? Ja, ja, genau. Wie kommen wir überhaupt an die Leute her? Das ist eine Herausforderung, eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wie kommen wir an die Menschen her? Genau. Sehen wir noch weitere Herausforderungen fürs Missionieren und Evangelisieren in unserer Zeit?
Mhm.
Ja, ja, dass man sich gar nicht Gedanken macht über das, über den Tod. Also, wir, ja.
Viele Leute sind ablehnend, die haben gar nicht wissen davon. Und das ist für uns
auch schwierig. Mhm. Ja, ja, genau. Sie sind ablehnend und wollen gar nicht wissen. Warum hat eigentlich Missionieren so einen schlechten Ruf? Hat es einen schlechten Ruf? Wahrscheinlich schon. Ihr Welt, oder? Missionieren, wow. Und da sehe ich einen riesen Grund, warum das so schwierig ist, eine Herausforderung. Die missionieren so einen schlechten Ruf. Aber warum ist der Ruf so schlecht? Warum ist der Ruf, dass Christen wollen missionieren, so schlecht in der Welt? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man es einfach überstülpen will, oder wie ich kürzlich gehört habe, sage nicht, wo ich das gehört habe, von wem, logischerweise, wo ich wirklich, was darum gegangen ist, um die Finanzen, also nicht, es ist nicht hier in dieser Gemeinde, wohlverstanden, wie die Finanzen sind in der Gemeinde, und ja, wir müssen einfach mehr evangelisieren, es müssen mehr Menschen zum Glauben kommen. Und dann macht das bei mir, was? Was ist denn das für ein Grund? Also, oder wenn es natürlich mit solchen Hintergründen ist, oder? Und die spielen ja manchmal vielleicht sogar mit ihnen eine Rolle, oder? Leere Kirchenbänke und Finanzierung und all diese Sachen. Aber dann wird natürlich das Missionieren tatsächlich zum, ja, eigentlich eine egoistische Aktion. Schlichtweg. Also ich sehe auch, die Herausforderung ist natürlich, dass Missionieren so einen schlechten Ruf hat, wie es Silke gesagt hat, weil viele einfach denken, der will mir einfach jetzt etwas überstülpen. Der will jetzt einfach. Und der will mich jetzt einfach bekehren und bekneten und überzeugen und einfach. Aber das löst das Misstrauen aus, oder? Dann kommt das Misstrauen. Ja, was willst du eigentlich von mir? Und dann kommt natürlich das Wissen, das, was vorhin auch erwähnt wurde. Das sehe ich auch. Das Wissen. Wie viel weiß man noch? Heute kann man praktisch null Wissen voraussetzen. Wir haben jetzt Baustelle Kinderwoche gehabt. Und dort waren Kinder dabei gewesen. Die sind gekommen. Und dann hat man angefangen. Der, der die Kinderwoche geleitet hat, hat ganz einfach angefangen und hat von Jesus anfangen. Und dann ist schon die Hang hochgegangen von 2, 3 Kindern. Wer ist denn das, Jesus? Ja, und mit dem, das sind unsere neuen Herausforderungen. Wir können nicht mehr, aber wirklich, und das meine ich jetzt, wenn wir evangelisieren und missionieren, wir können nicht mehr ein Grundwissen, vielleicht hier im Emmental noch eher, und sicher, wenn sie aus gewissen Familien kommen, sowieso, aber wir können nicht mehr voraussetzen, dass Grundwissen vorhanden ist über vor Bibel und bisher in ganz zentralen, in die allerzentralste Persönlichkeit, Jesus Christus. Und das ist eine Herausforderung. Wo fangen wir überhaupt an, dass die Leute überhaupt noch abgeholt werden können, dass sie an den Punkt hergeführt werden können. Und eben, dass das Missionieren so verpönt ist, oder? Das ist, ja, und dort lassen wir uns natürlich einschüchtern. Wir sind eingeschüchtert. Missionieren ist verpönt. Evangelisieren. Einladen. Oder? Und es gibt ganz viele, also ich selber auch, es braucht extreme Überwindung, jemanden einzuladen, weil das so verpönt ist. Und wir vergessen, dass wir dauernd, jeden Tag werden wir missioniert. Jeden Tag. Wir werden ununterbrochen missioniert. Wenn ich jetzt durch Zollendorn durchfahre, dann werde ich missioniert werden, dass ich den Kantonsrat wähle. Ich werde missioniert, das sind die Richtigen. Das sind die Richtigen und dann sind die Köpfe aufgemacht, oder? Ich werde missioniert, wenn wir, zum Glück kann man inzwischen durchzappen, beim Fernsehen, wenn man noch die Werbung muss schauen, oder? Dann werden wir missioniert. Welches Auto, das jetzt das perfekte Auto ist, das all die Schnickschnack hat, das dir einfach gut tut. Du wirst missioniert. Du wirst beworben. Und dann geht das zu mir und dann merke ich, ich mache das auch. Ich kann mich erinnern, als ich zu Yalo gewechselt habe, der Anbieter, das ist ein Anbieter, Handyanbieter. Und einfach so ein super Angebot. Unter 25 Franken. Alles inklusiv. Also alles inklusiv. Sogar Europa, Internet, europaweit, USA und Kanada auch noch. Alles inklusiv für unter 25 Franken und jederzeit kündbar. Das ist noch wichtig, oder? Du musst nicht hier, weiss ich, was Verträge machen. So. Und ich bin so begeistert gewesen, wenn ich das abgeschlossen habe, dass ich meinen Kindern geschrieben habe. Hey, das wäre ein super Angebot. Also wenn ihr wollt wechseln und könnt wechseln, wenn ihr eben nicht gebunden seid und so, hey, das würde ich euch empfehlen. Ich habe missioniert. Und wenn Renat irgendwo beim Dosenbach einen schönen Schuh sieht, wo sie weiss, der wäre jetzt zum Beispiel für die Hekla, wow, genau so einen, das würde ihr gefallen und der ist gerade noch zum halben Preis oder noch billiger, dann macht sie ein Foto und missioniert die Hekla mit dem Schuh. Aber warum? Jetzt ist die Frage, warum macht man das? Man macht es dann, wenn man überzeugt ist. Das ist etwas Tolles. Das ist etwas Gutes. Das ist etwas, das ist sich wert. Und dann fängt man an zu missionieren, weil man überzeugt ist, das ist etwas Gutes. Man könnte ja auch sagen, wenn Renate ein schönes Kleid sieht und dann denkt sie, also macht sie nicht, also... Also, das sage ich jetzt meiner Tochter nicht. Die muss nicht schön aussehen, oder? Das wäre ja verrückt, oder? Das wäre ja lieblos sondergleichen, oder? Das wäre lieblos. Und jetzt sind wir beim Thema Missionieren. Und das muss uns bewusst sein. Wir haben die allerbeste und die allerwichtigste Sache. Und es kostet nicht einmal etwas, auch uns nicht. Das ist zahlt. Und zwar ist es mit allem gezahlt worden, was man überhaupt kann zahlen kann, was nie zahlbar wäre. Und es geht um die Ewigkeit, es geht ums ewige Leben, es geht um die Rettung, es geht um dass Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Und das ist einfach, wenn wir das überlegen, und wir haben das, wir haben es angenommen. Wir sind Besitzer, oder? Also wenn ich Jalo habe, okay, gibt es vielleicht inzwischen schon wieder bessere, oder? Das ist einfach so. Aber ein besseres Angebot als das, was Gott uns macht, das wird es nie geben. Das wird es gar nie geben. Das ist undenkbar, weil es geht ums ewige Leben. Und das ist nur über Jesus Christus möglich. Und wenn wir von dem wissen und überzeugt sind und das uns erfüllt und wir beten Gott an und wir loben und preisen ihm, preisen und aber wir gehen das nicht weiter. Dann haben wir einen Knüppel, oder? Einen Knüppel letztendlich. Warum gehen wir es nicht weiter? Und mir ist das schon klar. Das ist die Menschenfurcht, die wir eben auch gesehen haben. Das sind dann wieder die Herausforderungen. Oder die Beziehungen, die wir vielleicht mühsam haben, vielleicht im Haus, mit der Nachbarschaft. Und nachher kommen wir und... Ja, der ist der Nachbar vielleicht voll Ökumeniker und ist einfach überzeugt, alle kommen oder sogar ein Allversöhner und nein, ja, das sehe ich anders. Und nein, es ist Jesus allein. Und dann, was? Du bist so einer? Okay, oder? Und das sind die Herausforderungen, die wir drinnen stehen. Das sind Herausforderungen, die nicht weg zu sein. Und dann kommt eben dann das andere, wie viel wissen die Menschen um uns herum. Aber wir haben das Beste. Wir haben das Wichtigste. Und wenn wir überzeugt sind, wenn ich einfach sehe, die ersten Jünger von Jesus, und sie sagen, wir können gar nicht anders. Wir können einfach nicht anders. Das sprudelt einfach. Wir können nicht anders, als von dem zu reden. Die haben keine Plakate gebraucht und keine Inserate und keine, was weiß ich. Das ist einfach gesprudelt, oder? Ja, das ist manchmal das, was bei uns fehlt. Oder vielleicht ist die Herausforderung auch, wenn wir ganz tief in uns hineinschauen, auch in mich hinein, ist es denn wirklich so, dass ein Mensch ohne Jesus ewig verloren geht? Und dann kann das schon der Drang, die Wichtigkeit wegnehmen, oder? Wenn wir plötzlich das hinterfragen, wenn das plötzlich irgendwie nicht mehr klar ist, was die Bibel sagt, Ja, ein Mensch ohne Jesus Christus ist verloren. Das Gericht danach, oder? Die ewige Verdammnis. Das sind unsere Herausforderungen, die wir haben. Eine weitere Frage. Wie können wir oder wie wollen wir denn evangelisieren? Was würdet ihr sagen? Wie? Was ist dran? Ich rede immer noch von hier. Egal. Natürlich persönlich, ja. Auch natürlich sehr wichtig, ja.
Also, ich finde es ja viel einfacher zu missionieren, wenn man weiß, jeder Zweite wäre offen. Aber ich denke, unsere Herausforderung ist, dass man wirklich in der Stille geht und bietet Gott, zeichnet die Menschen, die interessiert sind. Und da macht man manchmal interessante Begegnungen, wo man gar nicht gedacht haben. Ja. Sie sind auf einmal offen. Dann haben wir auch Sprechen.
Ja. Nein, nein, nein. Offen. Offen.
Ich denke,
es ist
wichtig,
Beziehungen aufzubauen. Ja, Beziehungen. Ja.
Ich glaube, es ist wichtig, dass ich mich für den Menschen interessiere, aber nicht dafür, dass ich mich missionieren kann.
Ja, sich für den Menschen interessieren und nicht, dass ich nicht missionieren möchte. Oder was? Aha, okay, gut.
Ja. So verschiedene Menschen sind schon die Art und Weise, wie man vielleicht jemanden erreichen kann, mit was die Person mehr anspricht oder eben weniger.
Wir
sind alle ganz verschieden.
Genau, ganz ein wichtiger Punkt. Menschen, wir sind verschieden. Auch in der Art und Weise, wie wir das Evangelium weitergeben. Und Menschen um uns herum sind total verschieden. Ja. Ja. Ja, ja. Aus der Vergebung leben, ja. Ja, wichtiger Punkt.
Da kommt erst bei Zeit zu Kopf legen, weil der ist dann, wie gesagt, so ein Schritt zu. Also, ich glaube, das ist wirklich das, was am meisten Auswirkungen hat, auch nicht gross, dass ich nicht zurück oder so, und sehe ich meistens nicht so gut. Ich
kann es
nicht so gut
erklären. Ja, mal. Letztendlich eben, wenn das Herz von Gott voll ist, ja. Ja. Von dem Geschenk.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Ja. Also, wir befragen, ja. Und nicht einfach die Wahrheiten proklamieren. Ja.
Ja, und auch da sind wir, wie wir leben. Also da sind wir ja als Lesezeugnis, wenn wir eben zum Beispiel ehrlich sind. Und zwar immer, auch wenn es unangenehm ist. Oder wie auch Jesus gesagt hat, dass man uns auch die Liebe zueinander kennt, dass wir auch im Streit anders miteinander umgehen, als wir vielleicht ja, könnten Lust haben.
Ja, genau. Ja, an unserem Lebenswandel, ja. Ja. Wie können wir, sollen wir evangelisieren, missionieren? Es geht jetzt natürlich auch, logischerweise, wenn wir über Gemeinde reden, noch ein bisschen mehr auch spezifisch, natürlich auch als Gemeinde, aber natürlich betrifft das auch das persönliche Leben. Das können wir auch nicht trennen, das dürfen wir auch nicht trennen, also das gehört immer zusammen. Aber ganz sicher ist ein wichtiger Punkt, ist zeitgemäss in der Form. Jetzt geht vielleicht bei denen das Alarmlämpchen los. Und das ist auch richtig und auch gut. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen, was ich meine. Ich lese zuerst einfach mal einen Bibeltext. Es ist immer gut, einen Bibeltext zu lesen. Was der Paulus sagt. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums. Denn ich möchte mithelfen, Menschen für diese Botschaft zu gewinnen. Und dann, ich weiß, das ist in einem anderen Zusammenhang, das ist mir schon bewusst, 1. Korinther 14, die Verse 5 und 19, da geht es ums Zungenreden und um die Geistesgabe. Und doch macht er dort hier ganz eine wichtige Aussage, die gilt ja generell. In der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Worte reden, damit ich die Zuhörer unterweisen kann, als 10.000 Worte in einer Sprache, die niemand versteht. So. Wie übertragen wir, bitteschön, diese Aussage auf uns?
Ja. Wir missionieren, wir gewöhnen Menschen.
Okay. Wir wollen, ja, okay. Ja, wir wollen Menschen gewinnen. Ja. Und wie gewinnen wir sie?
Dass wir schauen, was sie überhaupt für Grundwissen haben und wo sie stehen im Leben und so auf sie zugehen.
Ja. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Das fängt ja an bei der Kinderwoche, oder? Da hast du wahrscheinlich Kinder, die wissen schon sehr viel, aber sie sind vielleicht noch nicht bekehrt. Und solche, die wissen vielleicht wirklich nicht einmal, wer Jesus ist. Oder ihre Jungschar, gell? Ja, wie gehen wir denn um, oder? Dass wir auf das eingehen. Genau, ja, so würde ich das auch deuten, oder? Einfach mal dort hier abholen oder gewinnen, wo sie stehen, oder wo sie sind. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist sie, das, was der Text auch aussagt. Die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und eine Sprache reden, wo sie können verstehen. Und dass Menschen, wenn sie in die Gemeinde kommen oder für einen Anlass zu uns kommen, dass sie nicht einen Kulturschock haben. Oder dass sie nicht, dass sie nicht ablöscht. Das fängt an mit den Räumlichkeiten, Gestaltung von Räumlichkeiten, ist schön dekoriert, das ist bei uns ja wunderbar. Oder ist Musik einfach, ist das einfach, kommt das gar nicht darauf an, wie die Musik ist. Und ich denke, das geht weiter. Dass wir Menschen abholen können, wie es Kathrin gesagt hat. Menschen sind unterschiedlich. Wir werden Menschen können einladen und abholen, weil sie musisch interessiert sind. Weil das ihre Sprache ist, die sie verstehen, weil sie weil sie vielleicht eben, was weiß ich, wenn wir ein Konzert haben, aber dann machen wir ein Konzert mit Alphornbläser, vielleicht mit dem Lorenz Schwarz, und dann sagen die, oh, nein, Country, vielleicht andere wieder nein. Ja, dann müssen wir, okay, dann einmal erreichen wir die Country-Leute und einmal erreichen wir die Volkstümlichen und einmal erreichen wir vielleicht die, die eher so im Poppigen sind. Das geht ja nur um die Form von der Musik, nicht um den Inhalt. Und es geht nie eigentlich darum, dass wir den Inhalt schmälern. Und das ist einfach völlig etwas. Und darum ist mir das so wichtig, das immer wieder zu betonen, wenn es um Gemeinde geht und auch um Evangelisation. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unseren Zeitgeist anpassen im Sinn von, wir das Evangelium anfangen abschwächen. Ja, schlussendlich sind alle gerettet. Weil ja Gott alle gerne hat. Und einfach, um das geht es nicht. Sondern es geht nur um Form. Wie geben wir das, die Vermittlung vom Evangelium, von dieser Botschaft, wie geben wir jetzt das Evangelium selber, das wird die Leute zum Teil schocken. Ja, das wird sie schocken. Da können wir auch nicht dem aus dem Weg gehen. Weil in dem Moment, wo wir dazu kommen, dass wir überzeugt sind, dass es einfach nur in Jesus Christus die Rettung gibt, dort hier wird es sich teilen. Es gibt Menschen, die werden das annehmen, die werden dankbar das erkennen. Durch den Geist Gottes, aber es gibt solche, ach was, ja ja. Die kommen modern daher und dann kommen sie mit so etwas, oder? Mit Talk, das heisst mit Lebensberichten. Wenn Zoe B. Vorletzte Sonde hier war und aus ihrem Leben erzählt hat, dann ist das vielleicht esoterisch interessierte Leute, die aber nachher hören, wie sie Befreiung erlebt hat, wo sie hören, klar und wahr, dass das Jesus Christus allein sie frei gemacht hat und wirkliche Befreiung gebracht hat. Und dann geht es ums Evangelium. Und dann haben wir einen Gottesdienst, wo einfach eine Person hier ein Leben erzählt und sagt, mir hat genau die Botschaft von Jesus Christus Freiheit gegeben. Oder dann mit Kindern alles, Familie alles. Oder vielleicht mal mit einer Pantomime, oder vielleicht mal mit einem Theater, oder vielleicht mal. Ich glaube, es ist nicht verwerflich, wenn die Form von der Übermittlung ansprechend ist, vielseitig ansprechend. Und das ist der Grund, warum wir auch versuchen, als Gemeinde, jetzt einfach, das sind einfach Gefäße. Und uns ist immer bewusst, nicht jeder kommt in einen Motorsage Gottesdienst. Ja, was soll das, oder? Aber ich hoffe, wir wenigstens. Und wir probieren einzuladen, oder? Und sagen nicht, pah, das interessiert mich nicht. Das wäre schade. Sondern vielleicht treffen wir dort hier jemanden, der kommt, wo sagt, was, du gehst auch daher? Ha, ja, und da gibt es schon eine Beziehung, oder? Einfach immer auch sehen, was für Effekte das hat. Auch wenn wir selber nichts können. Ich war schon ein Konzert gesehen, da konnte ich so nichts anfangen mit diesem Konzert. Aber es geht nicht um mich. Es geht nicht um mein Empfinden, mein persönliches Empfinden, ob mir dieser Musikstil oder das oder jenes zusagt. Es geht darum, ist die Botschaft, ist der Inhalt von der Botschaft, ist das klar? Und ich glaube, dort hier, das verstehe ich so, und dann natürlich auch die verständliche Sprache, dass wir nicht eine Sprache reden, wo ein Mensch, wenn er hier reinkommt, einfach denkt, hä? Von was reden die, oder? Theologische Abhandlungen, die irgendwo völlig über Köpfe ausgehen, wo niemand mitkommt, oder vielleicht noch die Sprache, kann uns das, von dem sind wir ja schon lange weg. Oder uns hat man aber gesagt, wir müssen nicht sagen, so und jetzt tut der Bruder sowieso noch uns, jetzt stellen wir uns unter das Wort. Oder so, oder wie stellen wir uns jetzt drunter? Oder? Also ein Mensch, der keine Ahnung hat, was und wir stellen uns drunter. Oder alles die Thematik, das Leben Jesus übergeben. Ein Mensch, was versteht er, wenn er gehört übergeben? Wir wissen, was ein Mensch versteht. Ich will das nicht schlecht machen. Das ist ein Wortschatz, den wir haben, der zum Teil auch noch verwendet wird. Aber wenn wir Veranstaltungen haben, wo Menschen da sind, die jetzt einfach tatsächlich fast null Ahnung haben, dann möchte ich lieber in diesen Worten reden können, und sollten wir das auch, dass der Mensch, der da ist, das versteht. Und der Paulus sagt es, warum? Dass wir Menschen gewinnen. Dass wir Menschen gewinnen. Und das geht halt dort bis dorthin auch, das, was vorhin auch erwähnt wurde, dass wir vielleicht mal an einen Anlass gehen, solange es dann nachher nicht einfach immer so ist, dass wir immer an einem Anlass sind von der Welt und nicht mehr in der Gemeinde und gar nicht mehr einlassen. Das kann ja dann plötzlich einer eher so reinnehmen. Aber wo wir einfach sagen, okay, ich gehe jetzt mal mit dieser Person, was weiss ich, ein Dorffest oder irgendein Konzert von dieser Person. Aber dafür kommst du mal einmal mit, oder, wenn wir einen Anlass haben. Das verstehe ich unter dem. Natürlich gibt es Grenzen. Und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, es gibt natürlich Grenzen in dem Sinn hier, wo es dann einfach vielleicht eine Form hat, wo die Formen selber auch einfach nicht mehr mit dem Evangelium zu tun haben oder vielleicht sogar der Bibel oder der biblischen Maßstab könnten widersprechen. Aber solange das Evangelium verkündigt wird und das im Zentrum ist, dieses Evangelium, können wir in den Formen sicher unterschiedlich sein. Zeitgemäss in der Form. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt, der ist vorhin auch erwähnt worden. Beziehungen. Transparente, liebevolle Beziehungen. Da geht es jetzt einfach mal nicht darum, in erster Linie nur, was wir sagen oder die Form, wie wir Gottesdienst oder Evangelisation durchführen, sondern da geht es eigentlich darum, wie wir miteinander leben. Und jetzt rede ich miteinander, sowohl miteinander in ihrer Gemeinde, ihrer Familie, aber auch mit Menschen in der Welt. Und da habe ich ein paar Bibelstellen, die ich einfach auch lese. Immer gut, das Wort Gottes. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Heute im Umgang miteinander der Maßstab von Jesus vor Augen. Und dort hier kommt ja nachher, er hat alle Recht gehabt und hat auf seine Recht verzichtet. Ja, das ist auch so etwas. Hä? Wir wollen ja immer Recht haben. Immer wollen wir Recht haben. Immer. Das ist so in uns innen. Immer Recht. Und die Bibel sagt, das ist Rechthaberei. Und der, der alle Recht gehabt hat, der, der alle Recht gehabt hat, und es gibt nur einen, der immer Recht hatte, der hat auf alle Recht verzichtet. Und das heisst hier, hey, liebe Leute, nehmt das als Maßstab im Umgang miteinander. So, okay. Und dann kommt der Paulus im Korintherbrief. Ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er sagt, dir Korinther, oh, also der erste Korinther, naja. Also so ein Empfehlungsbrief. Aber sagt das? Der ist zum Minimum, sollte sie sein. Der beste Empfehlungsbrief im 2. Korinther, das ist ja der 4. Korinther, so sagen sie es ja. Wir haben ja nicht alle Korintherbriefe, die sie uns ja erhalten. Jetzt kann er das sagen. Im 1. Korinther hat er das nicht können schreiben, aber im 2. Korinther, da hat er erreicht, was sein Anliegen war, unter Tränen, unter Schulung, unter in dem, dass er die Gemeinde eigentlich mitgenommen hat auf den Pfad von der Veränderung, den wir angeschaut haben. Und jetzt sagt er, ihr seid der beste Empfehlungsbrief für uns. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Wow, ein Empfehlungsbrief, den alle können lesen können. In unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unserem Dorf. Dort, wo wir sind. Mit diesen Menschen, die wir sind. Wir sind ein Brief. Ein Empfehlungsbrief. Ja, er doppelt noch. Ja, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafel wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen, noch veränderungsfähig sind. Das meint er ja damit. Und dann sind wir Empfehlungsbrief. Das heisst, mit anderen Worten sagt er, unser Leben ist der Empfehlungsbrief, nicht nur für Sie als Evangelisten und Missionare, die hier unterwegs sind, sondern eben für die Gemeinde selber. Ein Empfehlungsbrief. Unser Leben. Und ich bin überzeugt, er meint damit nicht das Vollkommnige. Das meinen wir ja. Haben wir jetzt irgendeinen Kollegen schon wieder gesagt, du bist ein Doppel. Ei, was? Das habe ich gesagt. Okay. Dann geht es darum, wie gehen wir mit dem um? Und das schaut die Welt. Wie gehen wir mit dem um? Und unter Umständen kann das ein besserer Empfehlungsbrief sein, wenn er immer, wir immer zusammenreissen und in uns kocht schon lange. Wenn wir sagen, weißt du was, ich habe mich total mies verhalten, es tut mir echt leid, dass ich das gesagt habe. Dass ich das gemacht habe. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und dann hat das vielleicht noch nie gehört, dass jemand das sagt. Und dann ist das ganz ein anderer Empfehlungsbrief, weder wenn wir uns immer zusammengerissen haben und innerlich haben wir schon längst eine Show, denkt, er ist ein Doppel. Gott sieht das ja auch. Es kann ja auch sein, wie wir mit Verletzungen umgehen. Uns hat jemand gesagt, du bist ein Doppel. Können wir dieser Person das vergeben oder tragen wir es immer nachher? Wie gehen wir mit dem um? Dann ist das ein Empfehlungsbrief. Es geht nicht darum, um das perfekte Leben zu haben. Wow, wir müssen jetzt, wenn wir das sind, jetzt am Morgen muss ich mich anstrengen. Und darum steht in Johannes 13, Vers 35, Jesus hat das gesagt, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das geht jetzt hier an die Jünger. An seine Gemeinde, auch an uns heute, an seiner Liebe, nicht an unserer Aktivität in erster Linie, an unseren Evangelisationen und unsere Talk-Gottesdienste und unsere Kivos und so. Das ist alles gut, das ist alles wichtig. Aber in erster Linie die Liebe untereinander. Wie gehen wir eben, und da sind wir wieder an dem Punkt, wie können wir mit Verletzungen umgehen, wie können wir einander vergeben. Und dann kommt natürlich Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen. Also Evangelisation? Durch was? Durch die Zusammenkünfte von überschwänglicher Freude, natürlich über Gnade. Über Gnade in erster Linie. Weil sie einfach begeistert waren. Wir sind gerettet. Wir haben Jesus Christus in unserem Zentrum. Und die Herzlichkeit hat sich nachher gezeigt, indem sie einen Anteil gegeben haben. Du, hey, ich bin finanziell im Ruin. Ich bin Konkurs. Und dann hat man das berät. Beim Nachtessen, miteinander. Abendmahl war ein Nachtessen. Und dann haben sie das offen geteilt. Und dann hat man gesammelt. Und dann hat es solche gegeben, die haben etwas gehabt, die haben Ächer verkauft und so weiter. Und das hat Auswirkungen gehabt. Das hat Auswirkungen gehabt, dass die Leute gesehen haben, wow, wie die miteinander umgehen. Und darum sind sehr viele Menschen zum Glauben gekommen und die Gemeinde wurde immer grösser. Evangelisation über Beziehungen. Ui. Respektvolle Behandlung. Da wollte ich eigentlich ein Beispiel nehmen von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Ich nehme das ganz kurz einfach nur noch zum Abschluss. Jesus hat ja immer Menschen unglaublich respektvoll behandelt. Und die Frau am Jakobsbrunnen, die ist das Paradebeispiel, wie man umgeht mit Menschen, die eigentlich eben noch nichts im Glauben zu tun haben. Da sagt Jesus zu der Samariterin, also Samaritanerin, bitte gib mir zu trinken. Und sie war überrascht gewesen, aber die Frage ist, warum ist die eigentlich überrascht gewesen? Weil sie ist ja um Mittagszeit gegangen, denn wenn sie niemand erwartet hat, also in der grössten Hitze, denn wenn niemand zu dem Brunnen, sie will niemandem begegnen, weil sie ist einfach eine verachtete Frau gewesen. Jesus durchbricht hier, in dem Moment, ohne weiteres rassische, religiöse, geschlechtliche, soziale und moralische Barrieren. In einem gerade in einem, durchbricht er die allesamt und zeigt der Frau seine ganz persönliche Wertschätzung. In dem, dass er sich hier von ihr abhängig, sein Wohl macht er von ihr abhängig. Sein persönliches Wohl macht er von ihr abhängig. Wir wollen ja lieber helfen, oder? Und gut anstehen. Ah, ich habe jetzt einmal, also das war letzten Winter, ich hätte einen Gottesdienst müssen, also nicht hier, und mein Auto ist nicht angesprungen, die Batterie war im Eimer. Und ich musste den Nachbarn um Hilfe fragen. Ich hätte ja viel lieber ihm geholfen. Aber er muss mir helfen, oder? Aber das hat irgendwie noch gute Beziehung so gegeben, oder? Und ich habe ihn gebraucht, er hat mir helfen können. Und hat sich da wesentlich Freude gehabt und ich konnte danken. Und ja. Jeder Mensch hat ja, das ist ein Grundbedürfnis nach Wertschätzung. Wertschätzung. Das hat jeder. Es gibt niemanden, der das nicht hat. Und Jesus bringt dieser Frau hier einfach mal bedingungslos, und zwar völlig bedingungslos. Das hat sonst niemals ein Rabbi gemacht. Niemals irgendein angesehener Jude mit dieser Frau. Mit dieser Frau! Und dann noch mit so einer. Und Jesus hat alles gewusst. Ganz hingekommen, kommt später noch. Das ist gar kein Thema. Er redet und macht sein Wohl von ihr abhängig. Und dann kommt er ja mit ihr ins Gespräch. Und irgendwo, die Frau hat ja keine Ahnung von dem, was Jesus da hier redet, von dem Wasser. Und er sagt zu ihr, ich muss das zusammenfassen, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will, weisst du es? Möchtest du es wissen? Er weckt hier ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis. Und er versucht, das Bedürfnis zu gründen. Ich glaube, das ist das, was du ernst gesagt hast. Wir müssen mit fragen, was sind Bedürfnisse? Wir müssen schauen, was sind Bedürfnisse von unseren Menschen in unserer Umgebung? Auch bisher, welche Bedürfnisse haben sie in Bezug auf die Vermittlung, auf die Form des Evangeliums? Das ist nicht so wichtig. Aber ein Bedürfnis ist sicher Zeit haben. Ein Bedürfnis in unserer Zeit ist sicher Liebe und Wertschätzung und Sicherheit. Das sind auch so Grundbedürfnisse. Und die Bedürfnisse schauen zu tüpfen. Wir haben ja nicht den Durchforschungsblick von Jesus. Ah, den haben wir nicht, oder? Leider nicht. Der Röntgenblick, den er hatte, der fehlt uns natürlich. Aber wir können bemüht sein, ich sage es mal so, zu ergründen, was der andere bewegt und nicht einfach, was uns bewegt. Oder manchmal wollen wir einfach dem anderen sagen, was uns bewegt und was uns wichtig ist. Und zu ergründen, was der andere bewegt, das ist eine andere Form, wo Jesus uns hier lehrt, er versucht, zu dem Punkt zu bringen, den Durst, den Lebensdurst, was Gott dir möchte schenken. Kennst du das? Und dann kommt demütige Liebe. Die Frau, die wird ganz schön barsch und frech. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als der Jakob. Hey, der hat den Brunnen gebaut. Hey, jetzt komm du nicht. Und der kommt eigentlich schon das Vorurteil, das dann natürlich wieder sie hatte gegenüber den Juden und den Rabbis. Du willst doch nicht sagen, du bist mehr als der Jakob, oder? Puh, was denkst du eigentlich, wer du bist, Bürsteli? Und Jesus sagt, schau, wenn wir doch die Macht hätten von Jesus, dann hätten wir die schon mal im Brunnen verschwinden und wieder hochholen, oder? So, psch, psch, geschwing, dass sie gemerkt hat, hey, ich bin mehr als der Jakob, oder? Ich habe die da geschwingen, psch, psch, und wieder hoch. Hey, ich zeige dir mal, was ich für Macht habe und wer ich bin. Das macht Jesus nicht, aber die Macht hat er gehabt, wohlverstanden. Und er hat auch das Recht gehabt, das zu machen. Das macht er aber nicht. Er sagt, wer das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, also wer das Wasser hier trinkt vom Brunnen, wird wieder durstig werden. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Die checkt gar nicht. Für die ist das alles Bahnhof. Aber was ich hier drinnen sehe, ist jetzt gar noch nicht so wichtig, dass sie es checkt jetzt, ist nachher schon checkt. Es ist, da sind wir ja so schnell, oder? Wenn der Anger kommt und uns da kontern und irgendwie noch blöd kommt, dann sind wir so in einem autoritären Powerplay drin, so, psch, dann muss man schwingen, senken und mal sagen, was ich weiss und so, und wie das sich verhaltet. Und auch nichts von einer arroganten Zurechtweisung. Nix. Und er hat das können. Er hat die gerade geschwingen können, jagen stellen oder eben abdünken in Brunnen. Und dann kommt der Punkt, und der kommt eben auch, wenn es nur bis dahin wäre, wäre das komisch, oder? Aber er kommt an den Punkt, wo er nachher mit einer Frau redet und sagt, ja, wegen ihrem Mann. Ja, ja, kein Mann. Ja, und Jesus sagt, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Du hast 5 Männer gehabt. Und mit dem, der jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Und das sagt er nicht ihre Arroganz und ihre Lieblosigkeit, sondern ihre gnädige Haltung. Ich rede immer noch mit dir und ich verurteile dich hier nicht. Und ich biete dir immer noch das Wasser an. Ich biete es dir immer noch. Ich weiss, dass du durstig nach Liebe bist und Anerkennung. Ich weiss das. Und ich biete dir das Wasser an, wo dich Durst, wo die all die Männer dir nicht stillen können. Ich biete dir das an. Und durch das merkt die Frau, ich bin überzeugt von dieser demütigen Liebe, von dem, wie er sie wertschätzend behandelt hat, merkt die Frau nachher noch mit dieser Ehrlichkeit, dass er ihr genau sagt, wie ihr Stand ist und dass das nicht in Ordnung ist, wird ihr klar. Das muss er ihr nicht einmal sagen. Das muss er ihr gar nicht sagen. Was bist du eigentlich für eine Sünderin? Und die merkt das und sie weiss, das muss der Messias sein. Und sie geht ins Dorf und kann das ganze Dorf zusammen drummeln, in der Mittagssitze, wo rauskommt. Und wird zur Evangelistin sondergleichen in diesem Dorf. Gut, bis dahin. Das ist unser Auftrag, den wir haben und den wir vielleicht ein bisschen lernen vom Leben von Jesus, aber auch einfach von diesen Stellen, die wir angeschaut haben. Und ich hoffe, mir ist das noch wichtig, einfach weil wir halt schon etwa auch mal die Diskussionen haben, die unterschiedliche Art, wie wir das hier versuchen, auch Gefäße anzubieten. Wir wissen, dass einzelne Gefäße von einem Talk oder von einem Konzert oder von einem Motorsage-Gottesdienst oder von einem Kivo, das sind Gefäße, die Möglichkeiten bieten, Menschen, die auf dieser Ebene, bei Kinderwoche ist es klar, dort sind das Kind, können eingeladen werden, wo sie das Evangelium hören. Es geht um das. Das ist unser Anliegen. Und wo wir das eigentlich auf dieser Art und Weise auch möchten machen. Und wir wollen nicht das Evangelium verwässern, sondern das Evangelium, wie es der Paulus sagt, wir wollen diesen Menschen auf dieser Ebene begegnen, wo sie auch ansprechbar sind, wo sie sich vielleicht lassen, auf ein Gespräch einladen. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir gerade von dir, besonders auch gerade von dir hier, von dieser Frau am Jakobsbrunnen, wie du mit ihr umgegangen bist, wie du geredet hast, in was für eine Demut, in was für eine Liebe, in was für eine Wertschätzung du mit ihr umgegangen bist und sie dort hergeführt hast, auch ihr das Bedürfnis hast können töpfen, wo sie angesprochen ist. Und ich bitte dich um Weisheit für uns als Gemeinde, aber auch für uns im persönlichen Leben, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitskreis, in unserem Umfeld, wo wir uns bewegen. Hilf du uns dabei. Und ich bitte dich, dass wir wirklich ein Empfehlungsbrief für dich sein können, in der Veränderung, dass du unsere Herzen veränderst, mehr und mehr, dass wir ein Empfehlungsbrief von dir sind in unserer Welt, wo gern gelesen wird und wo andere Menschen auch einfach lustig werden auf dich und auf das Rettungsangebot, das einzigartig ist. Hab herzlichen Dank, dass du hilfst, dass wir noch viele Menschen erreichen können und dass wir auch noch viel mehr einstehen und beten für Menschen, dass Menschen gerettet werden können. Amen.